Lass mich, Herr, ein Wohlklang vor dir sein. Lass mein Leben dir zur Ehre sein. Amen. Was für ein starkes Lied. Und das kannst du nur singen, wenn du diesen Herrn kennst, wenn du weißt, wer für dich ist, wenn du weißt, wer dich liebt, wenn du weißt, wer dir Sinn in deinem Leben gibt, nämlich Gott, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist derjenige, der dich liebt, der dich annimmt, zu dem du jederzeit zu ihm kommen kannst. Und dann wirst du irgendwann auch singen von Herzen, ich liebe dich, Herr. Du bist meine Liebe. Amen. Wir haben heute den zweiten Teil unserer Predigtreihe Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt. Und wir haben am letzten Sonntag angefangen, wir sind eingestiegen in den Philipperbrief, ein Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in die antike Stadt Philippi geschrieben hat. Und dieser Brief, der wird an manchen Stellen auch als der Brief der Freude bezeichnet. Wir haben darüber gesprochen, in welchem Kontext dieser Brief sich befindet, in welcher Zeit er geschrieben wurde und was er so in seiner Umwelt ausgelöst hatte. Wir durften einen Blick werfen in das Herz dieses Apostels Paulus, in dem er zeigt, wie sehr er mit der Gemeinde verbunden ist, die er gemeinsam ja mit Silas gegründet hat. Er sitzt im Gefängnis, schreibt den Brief und er hat eine Entscheidung getroffen für sein Leben, weil er hat sich entschieden, seine Dankbarkeit und auch seine Freude nicht von den äußeren Umständen abhängig zu machen. Wir haben am letzten Sonntag auch über diese sogenannte eschatologische Perspektive gesprochen. Das meint, dass ich weiß, dass mein Leben sicher ist in Gott, dass meine Zukunft gesichert ist, dass wenn ich diese Erde verlassen werde, ich im Himmel bei ihm bin. Und das gibt mir Auftrieb, das gibt mir Motivation, das gibt mir Kraft, diesen Auftrag zu leben, den Gott dir und mir und uns als Kirche und Gemeinde gegeben hat. Und diese Sicht, es war so wichtig für die Philipper, das zu erkennen, damit sie eben nicht an ihrem Umfeld scheiterten, an dem, was alles passierte. Wir haben ja herausgefunden, dass Philippi keine gewachsene Stadt war, sondern eine römische Kolonie. Und da lebten viele Kriegsveteranen und die haben natürlich das Römische Reich gefeiert und haben die Dekadenz so von Caesar überall herumposaunt. Und die Christen haben darunter gelitten. Und Paulus übernimmt in dem Philipperbrief den Text einer Hymne. Und diese Hymne, dieses alte Lied, was wir darin finden, das gibt den Christen damals und es gab ihnen Zugehörigkeit und hat ihre Gemeinschaft gestärkt. Das hat Paulus auch extra reingenommen mit in seinem Brief. Er wollte das deutlich machen. Das, was sie eigentlich schon wussten, das, was ihnen bekannt war, das hat Paulus mit seinem Brief nochmal so gestempelt und bestätigt. Ja, haltet daran fest, bleibt in dieser Freude, bleibt in Christus. Sie sollten wissen, dass der Name Jesus der höchste Name ist und dass dieser Name uns Erlösung schenkt. Amen. Und das galt damals und es gilt heute noch genauso. Da, wo du zu Jesus Christus kommst, da ist er und er hat Erlösung, er hat Befreiung für dich, hat eine Lebensperspektive für dich. Weil Jesus den Himmel verlassen hat und auf die Erde gekommen ist, um uns genau dieses Leben zu ermöglichen, die neue Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und an diese Hymne, da wollen wir heute Morgen einfach mal so ein klein wenig anknüpfen. Lasst uns mal gemeinsam lesen, Philipper Kapitel 2, die Verse 5 bis 8. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Es gibt in der Theologie einen bekannten Begriff, einen Begriff, der echt neugierig macht, der heißt die Präexistenz von Jesus. Und jetzt denkst du, was ist das denn jetzt? Und da geht es darum, dass man sich überlegt und die Frage stellt, hey, wenn Jesus Gott ist und er ewig ist, weil er Gott ist, dann ist die Frage, wo war er denn vor seiner Geburt, wenn er schon immer da war? Und wer am letzten Donnerstag beim Gebetsabend der Allianz dabei war, der weiß, was jetzt kommt. Stell dir mal vor, es gäbe die Möglichkeit, du könntest dir vor deiner Geburt schon Gedanken machen, in welchem Land du geboren werden möchtest und in welcher Familie du zur Welt kommst. So eine Art pränatale Suchmaschine, wo du einfach mal deine Wunschdaten eingibst. Ja? Nur mal so überlegt. Und du stellst dir vor, schreibst rein, okay, also Husum ist schon ein guter Geburtsort. Ne? Also Husum ist schon gut. Und ja, so ein Haus mit Garten, das könnte ich mir auch vorstellen. Und dann guckt man weiter und du siehst, wenn die Eltern reich wären, das würde ich auch noch so mit in Kauf nehmen. Ihr lächelt und ihr schmunzelt, das tue ich auch, weil wir wissen, das ist eigentlich lächerlich. Ne? Die Wahrheit ist aber, was unser Text hier sagt, das, was Paulus den Philippern schreibt, genau das hat Jesus Christus gemacht. Luther beschreibt das so im Galaterbrief: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, auf dass die, die unter dem Gesetz waren, dass er die loskaufte und sie die Kindschaft empfingen sollten. Hammer. Jesus hat den Himmel verlassen, damit du und ich, damit wir Kinder Gottes sein können. Jesus hat den Himmel verlassen, das war so in Paulus so wichtig, das auch nochmal den Philippern hier klar zu machen. Jesus war nicht nur ein guter Mensch, ja, sondern er ist Gott. Er ist Gottes Sohn. Jesus hat sich entschieden, er war vor seiner Geburt im Himmel, er hat ihn verlassen und er kam zu uns. Er hat sich entschieden, gehorsam zu sein und seine äußere Herrlichkeit zu verlassen, zurückzulassen, um sich selbst einem großen Ziel und einer sehr, sehr bedeutsamen Berufung unterzuordnen. Er hat sich entschieden, Mensch zu werden. Wir finden diesen Ansatz auch im Johannesevangelium und es gibt so eine Stelle am Anfang von Johannes, wo er das auch so beschreibt. Und bei Luther heißt es dann so, das Wort ward Fleisch. Habt ihr das schon mal gehört, diese Formulierung? Ja, das Wort ward Fleisch. Und was dahinter steht, ist Folgendes, dass Jesus als das Wort Gottes Mensch geworden ist, in unsere Menschlichkeit hineingekommen ist und er kam. Und das Interessante ist, dass, nur mal kurz am Rande nebenbei, das ist so interessant und spannend, einfach diesen Hintergrund zu sehen an der Stelle, dass Johannes bei dieser Formulierung, das Wort wurde Fleisch, hier diesen Begriff Logos benutzt hat. Hat das schon jemand gehört von euch? Logos, das Wort, ja. Und das Spannende ist einfach, dass in der Zeit, wo Johannes geschrieben hat, dieses Wort bekannt war. Und zwar bei den Griechen, in der griechischen Philosophie. Platon hat das schon 400 Jahre vor Christus geprägt, diesen Logos-Begriff. Und dann gab es noch den Plotin, das war ein anderer, der war etwas später. Und da gab es diese Strömung in der antiken Welt, und zwar haben die Griechen gesagt, es muss ein Logos geben, also das heißt eine Kraft, eine Macht, irgendetwas Göttliches, was in der Lage ist, aus allen möglichen Sachen Materie zusammenzutun und daraus was Lebendiges zu machen. Also, versteht ihr, Johannes nimmt diesen Begriff, setzt ihn in seine Zeit hinein und erreicht die Menschen, die genau in dieser Strömung der Griechen drin waren, weil die waren auf der Suche, die Griechen. Sie haben gesucht, was ist denn Logos? Wer ist das denn? Was kann das sein? Und Johannes sagt, es Logos gibt es, ihr seid richtig. Und zwar dieser Logos ist das Wort Gottes, ist Jesus Christus. Amen. Er ist der Herr der Schöpfung. Er ist der, der den Himmel verlassen hat, Mensch geworden ist. Offenbarung 19, Vers 13 spricht davon, dass er, also Jesus, das Wort Gottes ist. Hammer. Das Wort Er wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie nur Gott seinem einzigen Sohn gibt. So lesen wir das in der Hoffnung für alle. Und das war so wichtig für Paulus, dass er genau diesen Gedanken auch an die Philipper weitergegeben hat. Er schreibt hier in Vers 5 von unserem Text, nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Und das mal so mit dieser Blickweise, nehmt ihn euch zum Vorbild. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Was ist damit gemeint? Was ist das für eine Gesinnung, von der Paulus hier spricht? Es ist die Gesinnung, die eigene Herrlichkeit zu verlassen. Es bedeutet, dass ich anfange, über meinen Tellerrand zu schauen. Es bedeutet, dass ich anfange, auch eigene Bequemlichkeit zu überwinden, einfach mal runterzukommen von der Couch und für Gott unterwegs zu sein. Und die Gesinnung Jesu bedeutet auch, dass ich mich nicht mehr pausenlos um mich selbst drehen muss, um meine Welt und um meine Probleme und um alles, was mich ausmacht, was wir oft so gerne tun und was uns ja auch so leicht passiert. Und warum tun wir das? Weil wir auf der Suche sind. Weil wir Frieden haben wollen, weil wir endlich Freude haben wollen, weil wir endlich das erleben wollen, was Gott für uns hat und wir finden es aber nur in ihm. Wir werden es nicht in unserem Aktivismus finden. Jesus kam zu uns, damit diese Suche nach Leben, nach Sinnhaftigkeit, nach dem wahren Leben in ihm zum Ende kommt, dass wir ihn finden. Und das ist Evangelium, das ist gute Botschaft. Du kannst in Jesus Christus genau das finden und du wirst es auch nur da finden, was Gott für dich hat in deinem Leben. Er gab alles für uns, damit wir alles in ihm haben. Er, der Gott, der Gott in allem gleich war, der auf einer Stufe mit ihm stand, ja, er hat auf alles verzichtet, seine Vorrechte, seine Privilegien, er hat es alles liegen und fallen gelassen und hinter sich gelassen und ist Mensch geworden, so wie du und ich. Und diese Aussage wird nochmal so ein bisschen deutlicher, wenn wir mal so einen kleinen Vergleich machen, wenn wir von dem ersten Adam sprechen und auch von dem letzten Adam. Und damit meine ich der erste Adam, der im Paradies war, der Gott die Treue gebrochen hat, und dann dieser neue Adam, der letzte Adam, Jesus Christus, der Mensch, der für Gott lebt. Als Adam im Garten Eden war, da wollte er nämlich sein wie Gott. Ja. Er und seine Frau, sie aßen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, und Adam hat seine Ebenbildlichkeit zu Gott für seine eigenen Zwecke ausgenutzt. Christus ist Himmel im Himmel, er ist Gott, und er musste die Herrlichkeit Gottes nicht an sich reißen, es war ihm gegeben, er war Gottes Sohn. Aber Christus war bereit, Gott zu bleiben, seine äußere Herrlichkeit aber abzulegen und das zu werden, was Adam war, nämlich ein Mensch. Ich finde das schon interessant, ne? Viele Menschen wollen gerne Gott sein, aber es gibt nur einen Gott, der wollte Mensch sein. Adam strebte nach oben, Christus war aber schon ganz oben und er wählte den Weg nach unten, diesen tiefen, tiefen Weg. Und Gott hat ihn erhöht und hat ihn zum Namen über allen Namen gemacht. Wow. Und ich glaube, wir können Jesus erst dann besser verstehen, wenn wir auch ihn von der Ewigkeit her verstehen, von seiner Präexistenz, da wo er herkommt. Wenn wir erkennen, dass Jesus von Ewigkeit her schon immer war, dann werden wir sein Menschsein, sein Leben hier auf der Erde und das, was er tat für dich und mich, noch viel besser verstehen. Und die Philipper, die sollten das verstehen, dass sie mit Jesus Christus es mit Gott zu tun haben. Gott ist Schöpfer, er ist vor aller Schöpfung und er ist der Herr der Schöpfung. Und in Ewigkeit ist er für sein Volk da und in Ewigkeit ist er der Handelnde. Und hier steckt was drin für dein und mein Leben. Weil, weißt du, egal wo du jetzt stehst und egal was bisher passiert ist und egal was auch noch kommen wird in deinem und in meinem Leben, Jesus ist da. Jesus ist da. Ja, egal, was vorher war, egal, wo du denkst, das kann sich nie wieder ändern, das kann nie wieder in Ordnung kommen, Jesus ist da. Und da, wo du heute in einer Situation vielleicht steckst, auch heute Morgen vielleicht, egal, wie es aussieht, auch in dir emotional, Jesus ist hier und er kann Dinge neu machen. Und er wird immer bei dir sein, auch bei den Dingen, die auf uns noch zukommen. Gottes Ewigkeit, ja, das meint jetzt nicht Zeitlosigkeit, sondern Gott umgreift alle Zeit mit seiner Gegenwart. Ist schwer zu verstehen für uns logische Menschen, wie das sich verhält. Und ich weiß nicht, manchmal haben wir so ein Bild von Zeit. Ne? Das fängt so bei so wie so ein Zeitstrahl. Kennt ihr das? Ja, es ist 0 und dann 1. Jahrhundert, 2. Jahrhundert, 1900 und dann das 20. Jahrhundert und 2023. Und das ist so eine Linie. Und das geht so vorbei. Und ich glaube, ein Bild, was mir so ein bisschen dabei hilft, wenn ich darüber nachdenke, dass Gott die Zeit umgreift, dann ist es bei Gott nicht nur eine Linie, sondern Gott ist im Mittelpunkt und diese Linie ist wie ein Kreis um ihn herum. Und er ist überall, zu jeder Zeit, greift er ein. Er umgreift die Zeit. Herr Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Amen. Boah, was für ein Trost, ne? Wenn du weißt, die Philipper, die waren ja in schwierigen Situationen, die hatten eine Macht gegen sich, da war so ein Spirit, dieser römische Geist und sie mussten einfach wissen, zu wem gehöre ich? Ich muss zu etwas gehören, was ewig ist. Amen, ja. Joy, damit meine Freude sie ganz erfüllt, das ist ja das Thema dieser Allianz-Gebetswoche gewesen und das ist auch heute unser Thema. Und dieser Vers, das ist aus einem Gebet entnommen, das Jesus selbst gebetet hat. Und das war nicht irgendwie so ein knappes Zweizeiler-Tischgebet, es war auch keine lange verklärte Stille, wo mal ein Wort fiel irgendwann, sondern es war ein Gebet, das an so mancher Stelle in den Bibeln als das hohe priesterliche Gebet bezeichnet wird. Ein Gebet, das Jesus gebetet hat angesichts des Todes, der vor ihm stand und zu dessen Tod, zu seinem Tod, zu dem er Ja gesagt hat. Und in der Bibel wird diesem Gebet von Jesus im Johannesevangelium sogar ein ganzes Kapitel gewidmet. Das ist Kapitel 17. Und ich möchte uns da mal drei Verse draus lesen. Johannes 17, ab Vers 11. Jesus betet hier, ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir. Sie aber bleiben zurück. Vater, du heiliger Gott, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten. Alle, die du mir anvertraut hast, ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem einen, der verloren gehen musste, damit sich die Voraussagen der Heiligen Schrift erfüllte. Jetzt komme ich zu dir zurück. Ich sage all das, solange ich noch bei ihnen in dieser Welt bin, damit meine Freude auch sie erfüllt. Jesus ist von Freude erfüllt und sein sehnlichster Wunsch ist, dass du und ich, dass wir von seiner Freude erfüllt sind. Das ist brandaktuell, was Jesus hier gebetet hat, was wir hier lesen. Er ist voller Freude, er weiß, dass seine Zeit jetzt kommt, er weiß, ich werde auf dieses Kreuz zugehen. Das ist so diese Gesinnung von Jesus, die Paulus in diesem Philipperbrief so beschreibt. Jesus hat sich seinem Vater untergeordnet aus Liebe, aus Gehorsam hat er seinen Willen getan. Hier ist was ganz Besonderes in dieser Stelle drin, weil letzten Endes ist die Freude, von der hier gesprochen wird, eine Freude, die darauf basiert, dass Jesus den Willen des Vaters tut. Ich finde das total interessant. Die Frage ist ja, ihr kennt vielleicht, einer von euch, die Geschichte aus Matthäus 8, wo Jesus im Sturm ist mit seinen Jüngern und sie sind in so einem kleinen Boot und der Wind geht und die Wellen, katastrophales Wetter und die Jünger haben Todesangst und Jesus liegt im Boot und schläft. Und ich habe mich gefragt, hey, wie kann das denn sein? Wie kann Jesus denn da schlafen? Wie kann das denn sein? Und der Grund ist, dass er im Zentrum des Willens von Gott war. Weil der Wille Gottes war in dieser Situation, ihr werdet ankommen am anderen Ufer. Interessant, oder? Das heißt, er war mitten im Zentrum des Willens von Gott, von seinem Vater. Und das ist der sicherste Ort, den du haben kannst. Mitten im Sturm. Mitten im Sturm. Das war für die Philipper total wichtig zu wissen. Und hey, das ist doch für uns auch wichtig, oder? Dass egal wie es stürmt drumherum, wir wissen, wenn wir im Willen Gottes leben, wenn wir uns auf seine Spur einlassen, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir seine Ziele zu unseren Zielen machen, hey, dann bist du im Willen Gottes und dann bist du in seiner Sicherheit drin. Amen. Ich finde das großartig. Da steckt so ein Schlüssel drin. Ja? Je mehr du und ich, je mehr wir uns um das Reich Gottes kümmern, umso mehr kümmert sich Gott um dein und mein Reich. Je mehr wir darauf fokussiert sind, Gott, was ist dein Wille? Gott, was möchtest du? Wo soll ich meine Kraft, meine Zeit, mein Investment hineinlegen? Wofür ist mein Leben da? Je mehr das so auf Gottes Reich sich fokussieren wird, umso mehr wirst du Gottes Versorgung, Frieden und Freude in deinem Leben erleben. Amen. Jesus sagte in Matthäus 6,33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Hey, da ist so eine Freude drin, weil du plötzlich merkst, du kommst in eine Bestimmung hinein, die göttlich ist. Du kommst in einen Plan hinein, den du dir selber nicht ausgedacht hast. Du kommst in ein Fahrtwasser hinein, wo du merkst, wow, da geht was. Da passiert was in meinem Leben. Hey, wenn du Gott an die erste Stelle setzt in deinem Leben, dann wirst du nie zu kurz kommen. Und dieser Paulus, der hat eine Entscheidung getroffen. Der war mitten im Gefängnis und hat geschrieben. Ja, ohne WLAN hat er was geschrieben. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Mitten in der Kälte, mitten im Nassen saß er da, vielleicht nur mit anderen mitgefangen. Wir wissen das nicht so genau, aber die Vermutung liegt nahe, weil er hatte kein Einzelzimmer mit Bedienung. Ja. Und dann sitzt er da in diesem Gefängnis, ja, auf dem nassen, kalten Boden und trifft eine Entscheidung, die es echt in sich hat. Lass uns mal weitergehen im Philipperbrief, Kapitel 3. Da sind wir jetzt, Vers 13 und 14. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt. Ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Dazu hat uns Gott in Jesus Christus berufen. Dazu bist du berufen, in Gottes Herrlichkeit zu leben. Dazu bist du gemacht und geschaffen, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart zu leben, seine Freude zu genießen, seine Ziele zu verfolgen, in seiner Gnade zu leben und zu wachsen. Amen. Und manchmal passiert das dann, dass so andere Dinge im Leben sich so groß und wichtig machen und dann so viel Aufmerksamkeit von uns einfordern. Ich weiß nicht, geht dir vielleicht auch so, wenn du mal so deinen Alltag so durchgehst und mal drüber nachdenkst, dann kommt man manchmal so ein bisschen in die Gefahr, diesen Ruf Gottes einfach zu vergessen, einfach nicht mehr wahrzunehmen, weil so viele andere Dinge einfach laufen. Die Philipper, die schienen wohl dran zu verzweifeln, an dieser Freude Gottes festzuhalten, aber Paulus hat eine Entscheidung getroffen, hey, ich bleibe auf diesem göttlichen Kurs seiner Freude. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es manchmal auch so, dass auch durch unerfreuliche Dinge plötzlich der Blick auf die Freude versperrt ist. Du ahnst, da ist irgendwas. Ja, da könnte was sein. Aber es ist verschwommen, es wird unklar. Vielleicht blickst du auch gar nicht mehr durch im Moment. Weiß ja nicht, wie es dir jetzt in diesem Moment gerade geht, heute an diesem Sonntag. Vielleicht bist du frustriert, weil es mit der Freude vielleicht doch nicht so freudig im Moment aussieht in deinem Leben. Und dann kommen so Gedanken, naja gut, okay, bei den anderen, da, wenn ich da hinschaue und wenn ich da hinschaue, okay, die kriegen das irgendwie hin, da klappt das irgendwie. Aber bei mir, boah, ich könnte am liebsten aufgeben. Ich möchte euch mal ein Bild zeigen, was ich euch mitgebracht habe. Und zwar sehen wir hier Florence May Chadwick. Und die Florence war die erste Frau, die den Ärmelkanal in beiden Richtungen durchschwommen hat. Und eines Tages macht sie sich auf und sie will einen Rekordversuch wagen. Und zwar möchte sie von der Insel Santa Catalina durch den Pazifischen Ozean schwimmen und sie möchte als erste Frau an der kalifornischen Küste, am kalifornischen Festland ankommen. Und sie bereitet sich vor, sie trainiert und irgendwann kommt der Tage, wo sie auf dieser Insel steht und sich die vornimmt, ich werde ankommen, ich werde als erste Frau das schaffen, darüber zu schwimmen. Und das waren immerhin 34 Kilometer. Und es war ein kalter Tag, ein nebeliger Tag, nass und kalt und ungemütlich. Aber sie hat gesagt, egal, ich habe trainiert, heute ist der Tag und heute geht es los. Und sie fängt dann an zu schwimmen und sie wird von mehreren Beibooten begleitet, wo ihr Trainer drin sitzt und auch ihre Mutter. Und die Boote sollen die Haie auch abhalten, ja, damit sie auch ankommt. Und sie schwimmt und sie schwimmt und sie schwimmt und sie schwimmt. Aber dann so nach 15 Stunden etwa im eiskalten Ozean merkt sie, mir schwinden die Kräfte. Sie wird müde, ihr ganzer Körper ist von der Kälte eingesteift, sie kann sich kaum noch bewegen und sie hat dann nur noch einen Wunsch, Trainer, hol mich raus, zieh mich an Bord. Ich schaffe nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, ich schaffe es nicht mehr. Was macht ein Trainer, ein guter Trainer? Komm, ne, komm, da geht noch was, komm, da ist noch eine Reserve, du schaffst das, ne? Aber sie sagt, nee, keine Chance. Lass mich in Ruhe, zieh mich nur raus hier, ich kann nicht mehr. Und sie wird dann herausgezogen und sie wird in das Boot reingepackt und sie wird zugedeckt und sie ist erstmal fix und fertig. Das Verrückte an der Situation ist, dass sie in diesem Moment nur noch 800 Meter vor der Küste ist. So, die Boote kommen also an der Küste an, am kalifornischen Strand. Und da ist schon so eine ganze Schar von Reportern, die holen ihre Kameras raus. Und einer von ihnen fragt ihn, hören Sie mal, Frau Chadwick, das kann doch nicht sein. Erstmal Glückwunsch, ja, für bisher, aber das kann doch nicht sein. Sie waren so kurz davor. Warum haben Sie denn aufgegeben? Warum haben Sie denn nicht weitergemacht? Und dann atmet sie einmal kurz durch und sie sagt, das war der Nebel. Und dann sagt sie einen Satz, Hammer, sie sagt, wenn ich das Land hätte sehen können, hätte ich es geschafft. Hey, ich weiß nicht, vielleicht bist du heute Morgen hier, vielleicht bist du gerade in einer Lebenssituation und du wünschst dir genau das. Weißt du, was die ganze Woche schon lief, Thema Freude. Hey, ich will das endlich sehen in meinem Leben. Ich möchte, dass das endlich passiert. Ich habe das Gefühl, ich bin wie so eine Florenz, die arbeitet und ackert und schwimmt und ich sehe nur Nebel. Ich möchte das erleben, diese Freude Gottes in mir. Ich möchte das erleben, dass der Heilige Geist mich neu erfüllt mit Freude. Ich möchte das erleben von dem, was Paulus hier geschrieben hat. Ich möchte das erleben, was Jesus für mich in Johannes 17 hier gebetet hat. Hey, das soll real werden in meinem Leben. Und kann es sein, dass der Heilige Geist heute zu dir sagt, hey, du bist da näher dran, als du denkst? Da liegt eine Freude für dich bereit, die Gott dir schenken möchte. Und Menschen können dir vielleicht viel versprechen, können dir viel erzählen, aber Gott ist treu und Gott ist derjenige, der das, was er sagt, auch tut. Amen. Der das, was er versprochen hat, einhält. Der das, was er dir an Worten gesagt hat, dass er darauf aufpasst, dass genau das passiert. Kennst du vielleicht auch, denn manchmal ist die Freude dann weg, ja, dann laufen Dinge nicht so rund im Leben und das Gefühl von Freude ist weg. Aber hey, Gott kann jede Niederlage nehmen, um daraus Freude zu machen. Gott kann alles das, was zerbrochen ist, auch in deinem Leben, zu einer Freude umgestalten. Und ich glaube, Gott möchte uns da Mut machen, heute an diesem Tag einfach zu sagen, hey, die Situation, in der du jetzt gerade bist, das ist nicht die Endstation. Das Momentum, wo du jetzt gerade drin bist, das ist nicht das Ende. Hey, das Gefängnis war für Paulus noch lange nicht das Ende. Natürlich kann das passieren, dass immer wieder Ungerechtigkeit kommt, man erlebt das oder du bekommst heftige Kritik von irgendwelchen Menschen und irgendwas oder irgendwer versucht dir irgendwie deine Freude wegzunehmen. Aber der Einzige, der eine Entscheidung treffen kann, ob ich in der Freude bleibe oder nicht, das bin ich selbst. Ui. Ich habe heute Morgen noch gebetet und irgendwie hatte ich einen Satz so im Kopf auf einmal. Ich hoffe, er kommt von Gott, aber er hat mich umgehauen. Ein Satz, den ich einfach so mal so einfach weitergeben möchte. Ja. Alles, was ich nicht verändere, habe ich gewählt. Die Freude des Herrn, die ist aber immer bei uns, egal wie die Zeiten sind. Die Freude des Herrn ist da. Es gibt dieses Wort aus Nehemia 8, Vers 10 und die meisten von euch haben schon gedacht, wann kommt das denn endlich? Weil das so ein bekanntes Wort ist, weil das so ein wunderbares Wort ist, was wir im Alten Testament finden, wo es dann heißt, lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Die Freude am Herrn ist eure Burgfestung. Die Freude umgibt dich wie eine schützende Mauer. Ja, die Freude an Jahwe, an Gott, ist der Schutz deines Lebens. Als Paulus davon den Christen in Philippi geschrieben hat, da ging das hier nicht um so eine fromme Floskel oder so eine Formulierung, die man halt in so einen Brief schreibt, weil das sich dazugehört. Es war ihm wirklich ernst damit. Und selbst Paulus in der Situation, wo er war, die so niederschlagend war, war er immer noch in einer Lage, etwas zu geben. Hey, egal wo du stehst, egal wie es dir gerade geht im Leben, du bist immer in der Lage, noch etwas zu geben. Dein Herz an Jesus. Amen. Jederzeit. Ohne Freude werden wir in unserem persönlichen Leben nicht wirklich weiterkommen. Und ich glaube auch, dass das Leben in der Gemeinde und in dieser Stadt ohne Freude auch nicht wirklich groß weiterkommt. Freude ist wichtig. Und vielleicht denkst du dir das nochmal gerade jetzt, okay, es ist ja alles gut und schön, aber wenn du mein Leben kennen würdest, Lars, dann würdest du das jetzt nicht sagen. Und wenn du länger dabei bist, auch in Gemeinde, ja gut, da kann es auch passieren, dass vielleicht so eine anfängliche Begeisterung manchmal ein bisschen abkühlt. Du merkst, hey, das sind auch alles nur Menschen, genau wie ich. Ja. Und jeder von uns könnte mit Sicherheit ein paar Enttäuschungen aus seinem Leben einfach mal so erzählen. Aber der wichtigste Punkt für heute, wenn es einen Punkt gibt, was du heute mitnimmst, wenn es irgendwas gibt, was du heute mitnehmen darfst, dann Freude ist eine Entscheidung. Freude ist eine Entscheidung. Ich möchte mich freuen. David sagt, ich will mich freuen in dem Herrn. David war jemand, der es gelernt hat, sich in Gott zu stärken. Der mit seiner ganzen Emotionalität, mit seinem ganzen Gefühl, mit allem, was er erlebt hat, ist er zu Gott gegangen, an die richtige Adresse und hat da seinen Frust, seinen Zorn losgelassen. Seine Enttäuschung, das hat er alles bei ihm gelassen. Und dann lesen wir von ihm, dass er sagt, ich will aber den Herrn loben und ich will mich freuen in dem Herrn. Er hat sogar gesagt, hey, als sie zu mir sagten, lasst uns gehen zum Hause des Herrn, dann war Freude da, weil Freude ist im Hause des Herrn. Amen. Es ist so ein Bild von der Gegenwart Gottes, so ein Bild davon, wo du heil wirst, wo du Freude wieder neu bekommst und wo du auch in Gottes Gegenwart, wenn du mit ihm alleine bist, da darfst du alles rauslassen. Es ist so wichtig für uns als Christen, dass wir emotional gesund leben, dass wir uns wahrnehmen, hey, da gibt es Dinge, die nerven mich, die ärgern mich, die stören mich einfach. Ja? Sind wir doch mal ehrlich, die machen mich zornig. Da gehe ich an die Decke, da geht mir der Hut hoch. Ja? Und dann gehe ich damit zu Gott. Pack das ab, lad das ab und Gott wird nicht nervös, er hat kein Problem damit. Warum? Weil er sagt, gib mir das, gib mir deine Last. Komm her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken, wie Luther das sagt. Gott ist da und er wartet darauf, dass du ihm genau das gibst. Ja? Das ist die beste Adresse, weil er dich liebt. Und weil er sagt, okay, ich nehme das. Gib mir deine Sorgen. Komm her damit. Ich habe da kein Problem mit. Ich habe ein Riesenreservoir. Das brauchst du gar nicht wissen, wo das alles hingeht. Das geht ins äußerste Meer, auch mit deiner Schuld. Ja? Die Bibel sagt, er wirft deine Schuld ins äußerste Meer und er angelt nicht. Er holt das nicht wieder raus, sondern du wirst es los und du wirst frei und du sollst Freude von ihm bekommen. Freude soll dein Leben erfüllen. Amen. Wir kommen zur letzten Bibelstelle hier aus dem Philipperbrief und damit wollen wir diese Predigtreihe auch zubinden. Philipper 4, Verse 4 bis 5. Freut euch zu jeder Zeit. dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich sagen, freut euch. Alle Menschen sollen eure Güte und Freundlichkeit erfahren. Der Herr kommt bald. Hey, freut euch, dass ihr zum Herrn gehört. Weißt du, du darfst dich freuen, wenn du einen Job hast. Du darfst dich freuen, wenn du ein schönes Haus hast. Du darfst dich freuen, wenn du Familie und Kinder hast. Du darfst dich freuen, wenn du ein halbwegs gesichertes Einkommen hast. Du darfst dich freuen, dass du lebst. Du darfst dich freuen, dass du Freunde hast und, und. Aber die Hauptfreude, um die es geht, die Paulus hier so auf dem Herzen brennt, ist: freu dich, dass du zum Herrn gehörst. Freu dich darüber, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist, dass du kein Unbekannter bist, wenn du diese Erde verlässt, sondern dass da ein Buch aufgetan wird und dein Name steht da drin, weil du jetzt schon sagst, ich gehöre zu dir. Hey, gehörst du zu ihm? Amen. Dürfen wir uns freuen darüber? Ist doch, ja, lass die Welt doch toben. Ja, was sagt Psalm 2? Die Nationen sinnen eitles und ja, die Nationen toben und machen Alarm, sag ich mal. Aber wir haben unsere Freude in Gott. Amen. Und Gott lacht über sie, sagt es hier. Die Frage ist an dich heute Morgen und an mich auch: hey, welche Entscheidung möchtest du heute treffen? Wie willst du darauf reagieren? Wie möchtest du darauf antworten? Ich glaube, der Geist Gottes ist heute Morgen hier und er möchte so diesen Nebel vor dir so wegpusten. Ja? Er möchte einfach kommen in dein Leben und sagen: hey, ich habe eine Freude für dich, ich habe eine Liebe für dich und ich will dich beschenken mit dieser Liebe. Wir wollen jetzt einfach eine Zeit haben, wo wir einfach Gott nochmal loben, wo wir nochmal auch singen. Ja, lass uns auch singen, das ist gut. Aber nutz jetzt die Zeit auch gleich, dein Herz zu öffnen. Und mit dieser Entscheidung heute Morgen zu ihm zu kommen. Und vielleicht für den einen oder anderen auch zum ersten Mal ganz bewusst. Und deswegen möchten wir einfach starten mit einem kleinen Gebet, was ich vorbete. Und ich möchte euch einladen, mitzubeten. Ein Gebet, wo es darum geht, zu sagen: Jesus, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens wirst. Wo du einfach sagst: ich möchte, dass das neu festgemacht wird heute Morgen. Das ist etwas, was du mit Gott jetzt, heute Morgen, ganz für dich persönlich mit ihm machst. Vergiss mal jetzt mal alle anderen Menschen um dich herum. Du bist jetzt mit Gott und ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam dieses Gebet beten und ich werde es vorbeten, Satz für Satz, und ich möchte dich einladen, einfach das nachzubeten und vor Gott zu bringen. Bitte bete mir einfach nach. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn für mich gesandt hast. Ich danke dir, Jesus, dass du den Tod besiegt hast. Ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Danke, dass du meine Schuld weggenommen hast. Ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Mein Leben soll dir die Ehre geben, Jesus. Lehre mich, dass ich deinen Willen erkenne. Und füll du mich mit der Freude, die mir sonst niemand geben kann. Ich danke dir, dass du mich annimmst als dein Kind und dass ich zu dir gehöre. Amen. Wir wollen jetzt noch singen zusammen und ich lade dich ein, einfach auch aufzustehen dazu und einfach dein Herz aufzumachen. Du darfst zu Gott rufen, du darfst deine Hände erheben, du darfst einfach erwarten, dass Gott was tun möchte heute Morgen bei dir. Diese Freude neu entfachen, dieses neu entzünden in dir, weil er ist der Gott, der es tut. Und wenn wir gleich singen und du hast den Eindruck, ich möchte gerne, dass noch jemand für mich betet, dann gilt die Einladung auch an dich, dass du nach vorne kommen darfst. Und wir wollen gerne beten, wollen Hände auflegen und einfach bitten, dass Gott dich füllt mit seinem Geist und mit seiner Freude. Dass dieser Nebel verschwindet und dass du das erkennst, dass du Erkenntnis in dir selbst bekommst, wer er ist. Dass du merkst und spürst, wie sehr er dich liebt. So lass uns singen und lass uns auf ihn schauen, lass uns ihn anbeten und erwarten, dass der Heilige Geist heute Morgen ganz persönlich hier ist für dich und etwas tun möchte in deinem Leben.